Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ja, ganz herzlich willkommen, liebe alle Damen und Herren, zu Plus 1. Und es begab sich aber zu der Zeit. Vor etwa 3 Wochen, da habe ich meinen Freund, den Komödianten Marcel Mann, am Telefon angerufen, weil ich mit ihm Kaffee trinken wollte. Und da sagte dieser also zu mir, er kann jetzt nicht, er trinke bereits Kaffee. Und zwar mit Lena Liebkind. Und da habe ich natürlich gesagt, was jeder normale Mensch gesagt hätte, nämlich du denkst dir alberne Namen von nicht existierenden Personen aus, damit du nicht mit mir Kaffee trinken musst. Aber dann habe ich sie gegoogelt, Frau Liebkind, und habe mich schockverliebt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Oh, danke schön, danke schön. Das ist bis jetzt schon mal das beste erste Date, was ich jemals hatte.
Wirklich?
Ja.
Was, mit mir?
Was für ein Empfang.
Ja, weil tatsächlich, wir kannten uns ja nicht bis vor kurzem. Ne?
Ich kannte dich schon. Ich war schon Fangirl.
Ach so.
Da warst du noch beim Fernsehen.
Und da warst du noch so klein.
Nein, ein bisschen jünger.
Stand-up auf der Bühne machst du. Witze über Geburt, Witze darüber, dass du keine Kinder willst, Witze über deine Mädchengang, die Psycho-Bitches. Ich habe so sehr gelacht, dass ich dich dann eben eingeladen habe, um mit dir über diese Themen zu sprechen. Und ja, freue mich, wie gesagt, sehr, dass du hier bist. Wir legen auch direkt los. Da sei allerdings vorher noch der Hinweis abgelegt. In unserer Geschichte der Woche geht es heute um Stefan und seinen Kinderwunsch. Eine Familie zu gründen ist für ihn nämlich gar nicht so einfach, aber er hat einen Traum.
Ich wäre jemand, und das war auch damals mein Bild von mir, okay, ich habe jetzt einen Freund und den liebe ich über alles. Und jetzt haben wir zusammen ein Kind, natürlich mit dem Part, der noch dazugehört, nämlich mit den Frauen oder der Frau. Und wir sind eine große Familie.
Ob Stefans Wunsch von der großen Familie in Erfüllung geht, das erfahrt ihr hier und heute bei Plus 1. Ja, Lena Liebkind ist mein Gast. Schön, dass du hier bist. Du hast dich bewusst für eine Reise mit der Deutschen Bahn ins Risikogebiet entschieden. Bereust du das schon? Wie lief die Reise hierher? Du kommst aus Köln nämlich. Du bist heute hierher gefahren.
Ja, ich bin um 4.45 Uhr aufgestanden, zu einer unhumanen Zeit. Und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass vielleicht irgendein Warnhinweis oder so in der Bahn ist. Aber der einzige Warnhinweis, der im ICE irgendwie zu verantworten wäre, wäre... Im Bordbistro servieren wir wieder Magensaft, was wir als Kaffee verkaufen. Also es ist echt ekelhaft.
Ich habe ja schon erzählt, wir kannten uns nicht. Ne? Ich habe dich im YouTube gesehen und fand dich eben so toll, dass ich dich kennenlernen wollte. Dann haben wir telefoniert und ich habe versucht herauszufinden, was unsere Themen sein könnten, über die wir sprechen können.
Und außer Menstruation.
Wieso Menstruation? Da waren wir uns eigentlich ziemlich einig.
Ja.
Dass das regelmäßig stattfindet.
Ein Event, das wir beide kennen.
Na, ich habe schnell rausgefunden, dass Frauenpower ein bisschen dein Thema ist und habe dann die steile These in den Raum gestellt. Also sinngemäß habe ich gesagt, Feminismus super, aber den Sexismus werdet ihr alle noch vermissen, wenn er weg ist. Also dieses zum Beispiel anerkennende Pfeifen, wenn so ein Girl in den Raum kommt.
Wow.
So eins, ja. Wow.
Ich werde es total vermissen, wenn so ein Mitte-60-Jähriger, während ich irgendwie am Kopierer stehe, genau das macht. Weil man hat ja auch genau dafür studiert. Also wenn man so 25 ist und so seinen zweiten Abschluss gemacht hat und vielleicht ein Auslandspraktikum und alles schaffen muss, bevor man 30 ist, weil dann ja sonst die Zeit wegläuft, finde ich, ist es viel anerkennender, so ein Pfeifen zu bekommen für seinen Arsch, als richtig bezahlt zu werden. Finde ich schon, ja. Da muss ich dir recht geben.
Naja,
Ironie aus.
Nein, sicherlich lässt sich das auch ein bisschen, also sicherlich gibt es auch Stellen, die blöd sind. Du hast mir auch am Telefon erzählt, du wurdest auch angegrabbelt und musst es dann erst noch erklären, warum du nicht einverstanden bist, damit angegrabbelt zu werden.
Ja,
diese Form von Sexismus meine ich natürlich nicht.
Ja, aber meistens ist es ja so, dass Männer eines bestimmten Alters, Sexismus passiert überall und auch Frauen sind sehr sexistisch, aber das, was ich erfahren habe, ist eher so, dass Männer eines bestimmten Alters, wenn sie nur unter sich sind und sie aus einer Zeit kommen, als sexuelle Belästigung noch charmant war, ne, und man sich für einen Klaps auf den Po als Sekretärin noch bedankt hat und dann gesagt, oh, das ist aber so ein Charmeur, und der immer Witze erzählt hat und dann hat man gelacht und plötzlich wird man konfrontiert mit irgendwie jungen Frauen, die das gar nicht toll finden. Also da passiert schon ein Bruch in der Matrix bei denen und ich würde sehr gerne helfen. Also ich bin eher so für die Vermittlung.
Also, dass man dann sagt, hören Sie mal.
Ja, Herr Piep. Und ich würde gerne eher so ein versöhnlicher Feminismus. Man muss die Männer mitnehmen. Ich will ja nicht, dass die sich schlecht fühlen.
Aber jetzt mal, nur noch mal zurück zu diesem anerkennenden, Mädchen. Beispielsweise ging ich mal an, und das ist jetzt, habe ich mir wirklich nicht ausgedacht, für dieses Gespräch hier, um dir ein Argumentationsstöckchen zwischen die Beine zu werfen, sondern das ist wirklich
Stöckchen
so passiert.
Zwischen den Beinen sind immer schlecht.
Ich hab das wirklich erlebt. Ich ging an einer so einer Art Baustelle vorbei.
Klassiker.
Und da waren mehrere Bauarbeiter. Und der eine, der hat dann, als ich auf seiner Höhe angekommen war, gesagt, wow, bist du schön. Und irgendwie, was soll ich sagen? Ich habe mich darüber gefreut. Es liegt jetzt auch schon ein paar Jahre
zurück. Und jetzt feiert ihr dritten Hochzeitstag. Weißt du, das ist voll die schöne Geschichte. Ich meine, keine Geschichte endet so. Also ich.
Aber muss ich da jetzt sagen, Moment mal, mein Lieber. Das ist okay, dass du mich hier so von unten bewundernd anschielst. Aber es ist nicht mehr zeitgemäß, mir das mitzuteilen. Soll ich das dann sagen, auch wenn ich mich so freue über das Kompliment?
Und zwar genau so. Das wäre voll witzig, wenn du dich umdrehst und sagst, entschuldigen Sie bitte, es ist nicht mehr zeitgemäß, dass Sie mich jetzt so bloßstellen mit Komplimenten. Ich glaube, das muss jeder selbst entscheiden. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr, sehr viele Frauen gibt, die Komplimente gut finden. Und ich finde Komplimente auch sehr gut, wenn sie im richtigen Kontext sind. Aber wenn ich an einer Baustelle vorbeilaufe,
aber Baustelle,
laufe, ist
Passantin ist immer der verkehrte Kontext.
Ja, weil es ist so random, es ist so egal. Und auch auf der Arbeit ist es so. Also wenn man natürlich eine persönliche Beziehung mit einem Kollegen hat und er sagt, du siehst heute gut aus und das hat keinen sexuellen Unterton oder so, dann ey, von mir aus. Aber immer wenn es so ein bisschen so, dieses unangenehme Gefühl, jedes Mal, wenn sich die Frau unwohl fühlt, sollte sie das sagen. Ist mir unangenehm, dass du das gerade sagst.
Und dann idealerweise auf eine versöhnliche Art, nämlich nicht du Schwein, sondern sie soll mehr sagen, ich erkläre dir jetzt mal, warum das, was du gerade gemacht hast, für mich nicht okay ist.
Im besten Fall. Also klar kann man das charmant mit einem Witz lösen. Manchmal ist es angebracht, richtig eine Grenze zu setzen und auch vielleicht ein bisschen mehr Aggressivität an den Tag zu legen.
Ja.
Aber ich finde das immer so mit so einem Witz, damit derjenige sich ein bisschen entblößt fühlt, so ein bisschen so in die Scham rein.
Damit jemand sich genauso doof fühlt, wie man sich selber gerade gefühlt hat.
Da gab es doch von so einer Satire-Sendung gab es doch mal was Lustiges. Und zwar, sag nie das zu einer Frau, was du selbst nicht im Gefängnis hören wollen würdest.
Sauber. Lena Liebkind, Komödiantin bist du. Was du sonst noch machst, darüber werden wir gleich noch sprechen. Wir hatten ja gerade schon mal das Thema Feminismus, sagen wir mal, eingekreist haben wir es auch nicht. Wir sind seitlich dran vorbeigegangen. Es gibt eine Sache, die man sich heutzutage eigentlich nicht erlauben kann. Und das ist, als Frau nicht so recht eine Haltung zum Thema Feminismus zu haben. Man ist im Grunde aufgefordert, irgendwie sich zu positionieren. Aber genau das fällt mir persönlich total schwer, schon immer. Jetzt habe ich dich auf der Bühne gesehen mit einer Jacke, auf der stand The Future is Female. Also ich glaube schon, wo du stehst, so. Du bist nämlich eine Feministin.
Ja.
Möchtest du deine Form des Feminismus mal näher erläutern?
Ich glaube, da fängt es auch schon an, wenn du sagst, du hast keine Haltung zum Feminismus. Würde ich dich eher einladen, irgendwie zu sagen, okay, warum denn nicht? Oder was ist denn für dich Feminismus? Erstmal vorneweg, bevor ich meinen erkläre.
Ich wusste nicht, dass das heute drankommt. Ich habe das nicht vorbereitet.
Ich glaube.
Okay. Für mich ist Feminismus nicht notwendigerweise ein positiv besetzter Begriff. Ich sehe viele Frauen, die zornig sind, die sich für 2000 Jahre Patriarchat rächen wollen und die so eine zornige, verbissene Art entwickeln, zu sagen, dass wir wollen den Männern jetzt mal zeigen, wie wir uns die ganze Zeit gefühlt haben. Mhm. Und natürlich hat Feminismus auch viel damit zu tun, dass man, also jetzt, wenn man ganz weit zurückgeht, das Wahlrecht für Frauen und dass sie Auto fahren dürfen und so, es gibt ja durchaus Errungenschaften. Aber der Begriff an sich löst bei mir sowas Unangenehmes aus.
Ich glaube, so geht es vielen Leuten und so wie du es beschreibst, würde ich es auch nicht gut finden. Ich glaube, wir vergessen, wie kurz das erst her ist. Also ich meine, in den 70ern musste man noch seinen Ehemann um Erlaubnis bitten, um arbeiten zu gehen. Und das ist echt nicht so lange her. Und ich habe mal auf einem Flohmarkt eine alte Emma gefunden aus den 70ern. Und ey, die Artikel zu lesen und dann festzustellen, okay, wow, das sind Themen, die für mich selbstverständlich sind. Ja, Verhütung, arbeiten gehen, Konto eröffnen, irgendwie selbstbestimmt handeln. Das ist alles gar nicht so lange her und man vergisst es, weil es selbstverständlich ist. Ja. Und das ist in Ordnung, dass es selbstverständlich ist und man das vergisst, so sollte es auch sein. Das mit der Rache finde ich irgendwie blöd. Ich finde, es muss Menschen geben, die es zu beiden Seiten erkämpfen. Aber meine Form des Feminismus, die ich gerne lebe, ich habe keine Angst vor dem Wort, sondern die ist eher versöhnlich. Ich möchte mit allen Talenten, die ich habe, Menschen zusammenbringen und die Männer auch mitnehmen. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der denkt, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten und die gleichen Chancen haben sollten, ist Feminist.
Ah ja. Weil da hätte ich dich jetzt als nächstes gefragt, was hältst du eigentlich von Männern, die sich als Feministin bezeichnen? Mir kommt das immer manchmal wie so ein unbeholfener Anbiederungsversuch vor. Also so, dass Männer an, oh Gott, ich glaube, ich vertrete hier echt unangenehme Thesen. Shitstorm in 3, 2, 1. Also mir kommt das manchmal vor, als ob das ein etwas unbeholfener Anbiederungsversuch von Männern ist, sich selber als Feministen zu bezeichnen.
Ja, aber wieso denn auch nicht? Ich meine, jeder Mann ist entweder ein Sohn, also im besten Fall ist er ein Sohn oder ein Vater oder ein Bruder. Oder ein Neffe, also jeder Mann hat auch Frauen in seinem Umkreis, ja, ein Freund, ein Ehepartner und möchte doch natürlich, dass die Frauen in seinem Leben es genauso gut haben wie er selber. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein junger Vater sagt, nee, also ich will nicht, dass meine Tochter genauso viel Geld für ihre Arbeit bekommt wie ein Mann. Oder ich möchte nicht, dass meine Tochter irgendwie, oder andersrum, ja, also mir macht es nichts aus, dass meine Tochter von ihren Kollegen nicht ernst genommen wird, weil sie Brüste hat. So, das würde ja keiner sagen. Ich glaube, wenn man das auf die persönliche Schiene runterbricht, würde sich jeder als Feminist bezeichnen. Und wir hängen uns zu sehr an diesen Definitionen auf.
Ja, das stimmt. Also erstmal wow, so wie du es gerade erklärst, ist man von viel mehr Feministen umgeben, als man so denkt. Und auch nicht nur solchen, die das als Anbiederungsversuch betreiben. Stellt sich noch die Frage, also es gibt verschiedene Lager innerhalb des Feminismus, die sich auch nicht unbedingt einig sind. Gibt es zum Beispiel Feministinnen, von denen du dich gerne abgrenzen würdest?
Ja, also, nee, ich kann mich nicht abgrenzen, weil jede Frau für irgendein anderes Thema einsteht. Und nur weil das Thema mich nicht berührt, muss es trotzdem gemacht werden. Dann ist es die Lebensrealität von irgendeiner anderen Frau. Und solange wir nicht irgendwie alle gleich sind und nicht nur hier in Deutschland und nicht nur hier in der Stadt, in der man wohnt, sondern wirklich weltweit, und da brauchen wir echt nur in die Nachbarländer gucken, ist nicht immer sehr geil. Und dann muss es eben Frauen geben, die das mit anderen Mitteln durchsetzen, dass wir alle die gleichen Rechte, Pflichten und Chancen bekommen.
Okay, das kann man so nur unterschreiben, weil es auch schlüssig ist. Jetzt gibt es natürlich auch noch eine andere, ganz andere Form von Sexismus. Kürzlich habe ich einen Radiobeitrag gehört, wo, ich sage jetzt nicht, welcher Sender das war, aber der soll sich schämen. Die Moderatorin sagte, kennen Sie das auch? Sie gehen mit Ihren Kindern und Ihrem Mann an den Strand und Ihr Mann hat mal wieder vergessen, das Kind einzucremen. Und dann hat er das vergessen und dann hat er daran nicht gedacht und dann hat er das nicht
gekriegt.
Mann, oh, die sind sowas von dumm. Da hat man als Frau schon alle Hände voll zu tun. Und da dachte ich, das ist zum Beispiel so eine ganz unangenehme Umkehrung der Verhältnisse, ja, wo man früher gesagt hat, sie ist eine Frau, sie kann das eben nicht mit dem Auto oder so. Das machen heutzutage nur noch sehr wenige Leute. Aber das ist so eine ganz bescheuerte Umkehrung. Und ich hätte mich ja auf Seiten der Männer gestellt. Gibt es eigentlich ein Pendant? Also wie heißt das, wenn man...
Natürlich gibt es doch zwei Enden des Feminismus. Also ich glaube, das Wort...
Nee, wie heißt das, wenn man die Männer in Schutz nimmt?
Das Wort kenne ich nicht jetzt so auf Anhieb. Aber ich glaube, das Wort Feminismus führt eben oft zu Missverständnissen, weil das heißt Frauen zuerst, so, das klingt danach. Es muss aber jetzt angeglichen werden. So, und deswegen heißt das Feminismus. Das ist so meine Erklärung. Vielleicht steht bei Wikipedia irgendwas anderes. Und ich finde, es wird auf beiden Seiten gearbeitet. Männer müssen auch mehr Rechte bekommen. Die müssen das Recht bekommen, zu Hause zu bleiben, wenn sie das wollen. Sie müssen das Recht bekommen, weicher zu sein, irgendwie Gefühle zu zeigen und nicht eben zu sagen, der Mann macht das, die Frau macht das. Diese zwei Lager, die sich da so aufspalten, das ist so alt und das ist so langweilig.
Weil man kann einfach tatsächlich
so
Mario-Bart-Scheiße. Wirklich mal zusammenfassen, dass das alles Menschen sind. Ganz, ganz simpel.
Ja, und wenn man in die eigene Familie guckt, ne, dann... Natürlich, ja, gibt es klassische Rollenverteilung vielleicht manchmal, aber so im Detail ist, glaube ich, Feminismus wird auch schon gelebt. Und da muss man einfach nur ein bisschen Werbung machen, vielleicht ein bisschen hier und da die Leute daran erinnern, vielleicht nicht irgendwelche Parolen rauszuhauen, ja, die irgendwie blöd sind, und sich mal zu überlegen, muss ich das jetzt sagen oder kann ich einfach die Klappe halten?
Ich übernehme jetzt einfach das Modell von Lena Liebkind, das heißt versöhnlicher Feminismus.
Ich bin für Inklusion.
Meine Damen und Herren, versöhnlicher Feminismus, das ist das Modell, das ich von jetzt an auch lebe und verteidige.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute.
Wolfgang, 55 Jahre. Was mich wieder und wieder beschäftigt und auch für eine negative Grundstimmung sorgt oder für ein komisches Gefühl, ist die Bestattung meiner Mutter. Denn meine Mutter ist vor etwa 3,5 Monaten gestorben und immer noch nicht bestattet. Der Grund dafür ist einfach und sogar ein bisschen lustig, denn meine Mutter wollte seebestattet werden, und Seebestattung setzen voraus, dass der Leichnam zuerst verbrannt wird und dass man dann losfährt auf die See, um die Asche auszustreuen. Das geht aber nicht, wenn der Seegang zu hoch ist, und das ist schon zweimal passiert. Also ich war schon zweimal gewissermaßen auf Bestattungen, die dann ausgefallen sind. Eigentlich macht es mir gar nichts aus, an die Asche meiner Mutter irgendwie positiv oder negativ zu denken. Ich bin nicht religiös, ich betrachte das einfach als Sternenstaub, als Material. Und trotzdem ist es so, dass ich gerne das Ganze zu einem Ende führen möchte. Das wäre schon gut. Ich möchte zusammen mit meiner Schwester den Haushalt meiner Mutter auflösen. Und eigentlich habe ich erst ein gutes Gefühl dabei, dass wir damit anfangen sollten, wenn sie bestattet ist. Deswegen ist die Bestattung eine notwendige Voraussetzung dafür. Ich werde im Hause meiner Mutter auch meiner Kindheit wieder begegnen. Ich freue mich eigentlich schon darauf. Und trotzdem bin ich froh, wenn es auch hinter mir liegt. Wie es weitergeht, liegt nicht allein an mir, sondern auch am Seegang. Und natürlich gibt es einen weiteren Termin, ob der klappt.
Die Antwort.
Sind Sie sicher, dass Ihr Kind Luft bekommt? Die Mütze ist ganz schön eng, was? Können Sie mal Ihr Kind zur Raison rufen? Das muss ja hier nicht so rumrennen. Wer schon mal mit Kindern unterwegs war, wird solche Sätze vielleicht schon mal gehört haben. Leute mischen sich also ungefragt ein. Auch sagen Sie gerne mal, hören Sie auf, so laut mit dem Kind zu reden, sonst kann ich auch das Jugendamt anrufen. Sowas kommt gelegentlich also vor. Als ich mein erstes Kind bekam, da war ich 20 Jahre alt. Ich sah aus wie ein Teenager. Also war ich wirklich ein gefundenes Fressen für meistens ältere Damen, die dann auch mal was sagen wollten. Und in der schlimmsten Geschichte, also für mich schlimmsten Geschichte, habe ich Zitronen gekauft im Supermarkt, und vorne an mir dran hing also mein Neugeborenes. Und eine ältere Dame hat den Begriff ja übergriffig neu definiert, als sie einfach die Zitronen aus meinem Wagen wieder rausgenommen hat und so sinngemäß sagte, Zitronen sind aber ganz schlecht für ein Neugeborenes. Das ist ein Fall für Tilman Bem. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich grüße Sie. Hallo.
Unserem Mediator, unserem Coach, die Frage, wie kann ich mich sozial verträglich und doch bestimmt wehren, wenn ich so mit ungefragten Ratschlägen und Erziehungstipps konfrontiert bin, wie das jetzt in dem Beispiel der Fall war?
Grenzen setzen. Also einfach sagen, was das bei einem auslöst, wenn einem sowas gesagt wird. Kann man schon auch nett und freundlich sagen, das hängt immer so ein bisschen von dem Kontext ab, ne, wo ich mich gerade befinde. Also das mit den Zitronen ist ja schon eine große Grenzüberschreitung. Mhm. Ne? Also ja, entweder ist man comedianhaft drauf und ist ganz lustig und sagt, die sind für meine Oma.
Ja.
Ne? So, und das geht sie ja nicht an. Ne? Oder man sagt wirklich, was haben sie hier in meinem Kopf zu suchen? Ne? Also das sind wirklich Grenzüberschreitungen. Ne? So. Bei Bekannten ist es schon was anderes, ne? So, wie geht damit dann um? Ne?
Ja, aber können wir mal kurz bei der alten Dame bleiben, weil ich war wirklich total perplex seinerzeit und habe die nur mit offenem Mund angeguckt und habe dann auch zugelassen, dass sie so über mich drüber rollte. Sie hat dann noch erzählt, Zitronen seien schlecht für den Po von dem Baby, und das ist deswegen. Ich durfte sie gar nicht kaufen. Wenn ich Mutter von so einem kleinen Kind bin, darf ich gar keine Zitronen kaufen. Das hat sie mir ungefähr vermittelt.
Nee, ja klar. Geht gar nicht, ne? Wie haben Sie sich gefühlt dabei?
Ja, ganz furchtbar habe ich mich gefühlt. Und so, man ist ja ohnehin unsicher, erstes Kind, 20 Jahre, so als ob ich noch so richtig viel zu lernen hätte. Und habe mir dann wirklich kurz überlegt, darf man wirklich keine Zitronen kaufen, wenn man ein Neugeborenes hat? Ja. Also die hat mich wirklich auch stark verunsichert und ich wünschte, ich hätte ein Mittel gehabt, ihr irgendwas entgegenzusetzen, statt einfach nur beleidigt zu sein und weit wegzugehen.
Ein Problem in den Situationen ist ja, man wird überrannt, wie Sie gerade eben selber sagten. Und da spontan zu sein, also geht mir auch immer noch so. Ich gehe dann raus aus der Situation, eine halbe Stunde später denke ich so, oh, hätte ich mal das nicht geantwortet. Ne? Also hier, finde ich, wird es wirklich ganz schwer, so spontan zu antworten. Ja, da muss man gucken, ob man irgendwie sagen kann, sind nicht für mein Kind, sind für meine Oma. Andererseits, muss ich mich da rechtfertigen? Nee, ja. Ich kaufe jetzt einfach Zitronen. Mein Kind ist ein Zitronenkind. Ne? So, dann braucht es. Ja.
Mein Kind ist Zitrone vom Sternzeichen. Genau. Das konnten Sie ja nicht wissen. Ja.
Na, also, oder man sagt wirklich derjenigen, stopp. Mhm. Das ist mein Einkaufswagen und da haben Sie gar nichts zu suchen.
Oh,
drin,
das ist
ne?
schön. Jetzt wünschte ich, ich könnte es nochmal erleben. Lena, du wolltest was sagen?
Ja, also ich würde einfach der Oma in den Wagen greifen oder irgendwas anderes rausholen und sagen, ja, brauchen Sie nicht. Hier, Weinchen. Nee, brauchen Sie nicht.
Genau.
Ist ganz schlecht für alle.
In Ihrem Alter Wein? Nö, geht auch nicht, ne?
Jetzt gibt es ja noch den Aspekt, das sind jetzt Leute, die man gar nicht kennt, Leute, denen man etwas näher steht, wenn die sich so einmischen. Da wird es ja noch ein bisschen schwerer, sich abzugrenzen, weil man riskiert ja einen Konflikt, der dann vielleicht auch länger dauert.
Mhm. Ich sage immer so, mit Ich-Botschaften kann man sowas klären irgendwie. Zu sagen, was löst das bei mir aus? Ne? Also wenn du mir das so und so erzählst, dann zu sagen, also das verärgert mich oder das macht mich unsicher oder sonstiges. Und dann eine Bitte zu formulieren, zu sagen so, ich möchte, dass du mich entweder fragst, wenn du mir einen Ratschlag geben willst.
Ja.
Das ist eine Sache, die ich mir oft angewöhnt habe, zu fragen, wenn mir Leute Sachen erzählen, willst du was von mir dazu hören? Und dann sagen die entweder ja oder nein. Hm. Und wenn die nein sagen, klar, dann muss ich meinen Mund halten. Ne? Auch wenn ich den großen Ratschlag habe, irgendwie, ne? Dann muss ich geruhig sein. Wenn die dann sagen, ja, ist es ja in ihrer Verantwortung, dann kann ich was sagen. Und das kann ich dann auch jemand sagen. Ich möchte, dass du mich vorher fragst, ob ich was von dir hören will. Und ich glaube nicht, dass ich da jemanden vor den Kopf stoße.
Ja,
wenn
nee.
Dann doch, Pech.
Möchtest du Feedback, könnte man das formulieren.
Könnte man auch, ja, könnte man auch.
Ne? Das finde ich gut.
Also Menschen fragen. Und dann gibt es natürlich Situationen, mir ist das auch gerade letztens passiert. Ich erzähle letztens so ganz kurz, ey, ich habe mich gegen Grippe impfen lassen. Wow, da habe ich dann erstmal einen Vortrag gekriegt, Grippeimpfung, ja, wozu und weshalb und bla bla bla, wo bin ich denn da? Also ich wurde immer kleiner, ich wusste ja nicht, was ich sagen sollte. Stehst dann doof da. Und ja, ist mir spontan auch nichts eingefallen. Und im Nachhinein geht man raus und das ist ja das Problem, ne? Auch mit der Zitronenfrau. Wie viele Jahre ist das her?
Warte, der Junge ist jetzt 17. 17.
17 Jahre. Die alte Frau hat es längst vergessen.
Wenn oder sie überhaupt ist nicht noch mehr da.
Sie ist nicht mehr da. Und sie tragen das immer noch mit sich rum. Ne? Schöner wäre gewesen, der Frau gleich zu sagen, hey, das ärgert mich, dass Sie in meinen Korb greifen.
Das stimmt. Also jetzt finde ich die nie wieder, um ihr zu sagen, ich möchte nicht, dass Sie in meinen Korb greifen.
Ja.
Ja, herzlichen Dank an Tilman Demm.
Ja, gerne.
Wie immer, gute Antworten auf brennende Fragen gefunden hat. Und wenn Sie jetzt sagen, es gibt so eine Frage über das soziale Miteinander, die brennt mir so stark unter den Nägeln, dass ich sie mal von +1 beantworten lassen möchte, dann nehmen wir mit Kusshand eine E-Mail an +1@deutschlandradio.de. Nun begrüße ich ganz, ganz herzlich hier bei uns im Studio. Naja, nicht ganz im Nebenstudio getrennt sind wir durch eine dicke Doppelscheibe. Die liebe Theresa Sickert. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Wir kennen uns natürlich schon von früher. Wir haben beim RBB schon zusammengearbeitet. Jetzt treffen wir uns aber hier zum ersten Mal. Du bist auch das erste Mal bei +1. Schön, dass du da bist.
Ja, schön.
Wir werden ja heute über eine Geschichte reden von einem Mann, der allein ist und sich ein Kind wünscht. Möchtest du mir sagen, wie du über diese Geschichte gestolpert bist, wie die zu dir kam?
Ja, sie kam nämlich gar nicht über diesen Mann zu mir, sondern über die Frau, die später auch noch eine Rolle spielen wird. Das ist eine Frau, die ich selber, als ich schwanger war, kennengelernt habe. Sie war damals auch schwanger und wir haben so einen Sportkurs zusammen gemacht, wie man das halt so macht als Schwangere. Und kam so ein bisschen ins Gespräch und offensichtlich haben wir uns ganz gut verstanden. Und darüber habe ich dann diesen einen Mann kennengelernt.
Okay, worum geht es in der Geschichte genau?
Naja, es geht um Stefan und Stefan hat einen Kinderwunsch. Er ist aber schwul. Das ist so ein bisschen das Problem, denn selbst bei heterosexuellen Menschen ist das ja auch nicht trivial mit dem Kinderkriegen. Also man muss ja schon erstmal irgendwie einen Partner finden, mit dem man sich das auch vorstellen kann. Und wenn man dann ein schwuler Mann ist, dann ist das Thema natürlich nochmal komplizierter.
Das erste Date, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Das war in einem Biergarten und da war ich super aufgeregt, weil ich hatte so eine für mich sehr neue Date-Situation. Also da wird jetzt eine Frau sitzen und wir werden darüber reden, ob wir uns sympathisch sind und ein Kind zusammen haben wollen. Das war also sehr abstrakt.
Stefan will also als schwuler Mann eine Familie gründen. Und er hat große Fragen. Also, wie findet man überhaupt das richtige Familienmodell, wenn man eben nicht in diese konventionelle Mama-Papa-Kind-Schablone passt? Und was ist eigentlich überhaupt die Basis für eine gute Elternschaft, wenn es eben nicht die Liebe ist?
Aber ich habe damals gemerkt, wow, meine Antennen funktionieren nicht, mein Bauch, mein Herz ist da nicht da gewesen. Und habe gedacht, wie mache ich das denn? Wie soll ich denn jemanden kennenlernen, mit dem das funktioniert? Und war wirklich auch so verunsichert, dass ich das Thema komplett beiseite gelassen habe, jahrelang.
Ja, und in Stefans Geschichte geht es auch ums Ausbrechen aus traditionellen Strukturen, aus vorgegebenen Rollenbildern. Und interessant ist, was denn passiert, wenn man mal von den eigenen Vorstellungen ablässt.
Im Studio ist Theresa Sickert. Sie hat uns eine Geschichte mitgebracht, ja, über einen Mann, der schwul ist und der ein Kind haben möchte und jetzt überlegt, ja, wie kommt er denn eigentlich dahin?
Ja, also die Geschichte beginnt eigentlich mit zwei guten Freunden von Stefan, die sind auch schwul und schon sehr lange ein Paar.
Die kenne ich sehr lange schon, seit ich 20 bin. Bei denen zeichnete sich dann so das Thema Kinderwunsch ab. Die sind 12, 13, 14 Jahre älter als ich und die haben mir erzählt, dass sie Kinder wollen und das war für mich irgendwie noch neu und ungewöhnlich.
Und Stefans Freunde erzählen ihm dann, dass sie also Kinder planen, zusammen mit einem lesbischen Paar. Und Stefan ist damals ungefähr Ende 20, er lebt in Berlin und er hat auch einen Freund und mit dem ist er sehr glücklich. Aber über eigene Kinder hat er bislang eigentlich noch nicht so nachgedacht, bis eben zu diesem Zeitpunkt. Und er merkt, dass sich da doch was in ihm entwickelt.
Ich wäre jemand, und das war auch damals mein Bild von mir, okay, ich habe jetzt einen Freund und den liebe ich über alles. Und jetzt haben wir zusammen ein Kind, natürlich mit dem Part, der noch dazugehört, nämlich mit den Frauen oder der Frau. Und wir sind eine große Familie.
Das ist also sein Wunsch und das ist ja auf eine Art auch sehr klassisch und auch fast so ein romantisches Familienmodell. Zwei Menschen, die sich lieben, die wollen zusammen ein Kind. Und Stefan kommt aus dem ehemaligen Osten, ist in so einer klassischen Familienkonstellation für dort auch aufgewachsen. Also Mutter, Vater hat eine Schwester und alle haben ein gutes Verhältnis zueinander. Aber Stefans Freund, mit dem er ja sehr glücklich ist, der kann aber mit dieser Vorstellung nicht so viel anfangen.
So eine Konstruktion, auch so ein Heteros nachmachen und jetzt auch noch Kinder und das wollte er nicht. Auch so Verantwortung und in der Form und so langfristig, nee. Und schon gar nicht dann noch auch noch mit Frauen dazu und nee.
Die Beziehung zerbricht. Auch wegen Stefans Kinderwunsch und Stefan fasst einen Entschluss. Es ist der Beginn einer langen Suche, die ihn sehr viel Zeit und Kraft kosten wird.
Also ich will das, dann halt versuche ich es halt alleine. Ne? Es war so auch so ein bisschen dieser Trotz, so ja, er will es nicht, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, dann mache ich es jetzt halt alleine.
Er macht es alleine und ich finde, das ist eine große Herausforderung, ohnehin schon als schwuler Mann eine Familie gründen zu wollen. Aber das Ganze ohne Partner angehen zu wollen, das ist auf jeden Fall erhöhter Schwierigkeitsgrad.
Wow, Lena, sag du mal was
dazu. Ich finde das großartig, ich finde es toll, seine eigenen Vorstellungen zu überdenken. Ich finde es toll, das aufzubrechen, weil dieses klassische Familienbild gibt es doch eh kaum noch. Also ich bin auch jetzt in einer Patchwork-Familie. Ich bin quasi die Stiefmutter und muss mich da auch neu arrangieren. Genauso wie jeder Mensch, der, glaube ich, ein Kind bekommt. Und ich finde es schön, dass Menschen irgendwie sagen, okay, wir wollen Co-Parenting machen. Und also ich finde es sehr spannend und ich finde es schön und wünsche da viel Glück.
Ja, das klingt tatsächlich also nach einem sehr großen Plan. Ich bin jetzt auch ganz gespannt, wie es weitergeht.
Noch ist ja Stefan Single und er ist auf der Suche und zwar nach einer Mutter für sein Kind. Und bei dieser Partnerin ist ihm jetzt erstmal egal, wie sie zum Beispiel aussieht. Ist es ihm auch egal, woher sie kommt oder auch, was sie für eine Ausbildung hat. Er hat erstmal nur eine Vorstellung. Er will sein Kind mit einer homosexuellen Frau bekommen oder im besten Fall gleich mit einem lesbischen Pärchen.
Ich hatte damals irgendwie diesen Flitz, so mit zwei Frauen ist irgendwie einfacher, weil die sind ja zusammen. Und ich hatte so ein bisschen das Bild meiner Freunde halt vor Augen die ganze Zeit, ne? Weil die mit zwei Frauen eine stabile Elternschaft gegründet haben, Elternbeziehung. Und ich dachte so, ja, okay, ich habe keinen Partner, aber trotzdem, so muss das sein.
Das Problem ist, er hat auch nicht so wahnsinnig viele Vorbilder. Im Moment hat Stefan eigentlich nur ein Vorbild und das ist eben dieses befreundete Pärchen, das schwule Pärchen, das mit dem lesbischen Pärchen eine Familie gegründet hat. Und nach genau diesem Vorbild sucht er also deshalb eine Frau oder besser gleich zwei. Die Frage ist jetzt nur, wie er diese Frauen findet. Und damals war das noch eine gängige Geschichte, über Kontaktanzeigen zu daten. Und dann hat er sich gedacht, wenn das mit dem Dating so funktioniert, dann kann ich das ja auch so machen, wenn ich eine Frau zum Kinderkriegen suche. Und dann hat er eine Anzeige in der Siegessäule geschaltet. Das ist ein queeres Berliner Stadtmagazin, so in die Richtung schwuler Mann, 30 Jahre, 1,91, 80 Kilo, möchte Vater werden und sucht Lesbe für gemeinsamen Kinderwunsch. Und ja, er bekommt tatsächlich Zuschriften, so 12, 13, 14 Stück, irgendwie sowas.
Ja.
Und das sind ganz unterschiedliche Frauen bzw. Paare. Und weil Stefan erstmal keine Ahnung hat, was jetzt da eigentlich wichtig ist, wenn man ein Kind zusammen möchte, aber eben keine Paarbeziehung miteinander, trifft er einfach erstmal eigentlich alle Frauen. Und zum ersten Mal in seinem Leben datet er damit auch Frauen. Und an das erste Date kann er sich noch sehr gut erinnern.
Das Gespräch war auch am Anfang so ein bisschen holprig und dann war es aber sehr nett. Aber ich habe irgendwie an dem Gespräch gemerkt und an der Art, wie wir uns unterhalten haben, dass uns nicht so richtig viel verbindet.
Also Stefan hat noch nie in seinem Leben Frauen gedatet und er fragt sich jetzt, wie erkenne ich denn jetzt überhaupt die Richtige?
Ja.
Wie erkenne ich denn, ob ich mit dieser Frau eine Familie gründen will und ob sie die Mutter für mein Kind sein könnte? Wie muss das eigentlich sein?
Naja, es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn die beiden sich sympathisch sind.
Ja, wie eine richtig gute Freundschaft stelle ich mir das eher vor. Aber da ganz alleine nicht zu wissen, wo es lang geht, das war echt ein mutiger Weg.
Wie geht es dann weiter mit Stefan, Theresa?
Also er hat ja erstmal die Idee, ich date Frauen, das macht er jetzt zum allerersten Mal in seinem Leben. Aber er weiß ja nicht so richtig, was ist wichtig, worauf kommt es dabei an? Und dann stellt er fest, es klingt banal, aber ja, diese Frauen müssen ihm vor allem erstmal sympathisch sein, weil er muss ja perspektivisch mit ihnen einfach sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und mit den meisten Frauen kann er sich das dann aber eben nicht vorstellen, sehr viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber dann trifft er ein Pärchen, das sogar ganz um die Ecke wohnt, zufälligerweise, und sie mögen sich sofort.
Ja, das war so ich würde mal sagen, so wie man Freunde irgendwie näher kennenlernt. So fühlte sich das ein bisschen an. Ne? Also es ging natürlich aber auch immer so ein bisschen darum, was denkt der eine über, was weiß ich, Religion, was denkt der andere über Schule, was hat man so wechselseitig für Erfahrungen mit Familie.
Und dann daten die drei ein ganzes halbes Jahr. Es läuft auch gut. Eigentlich auch wie bei einem Liebespaar, nur zu dritt eben, ohne Liebe. Aber dafür mit einem sehr konkreten Ziel, nämlich gemeinsam ein Kind zu zeugen. Und das Ganze läuft sogar so gut, dass sehr bald klar ist, okay, wir werden das wohl zusammen machen. Aber bevor sie sich final entscheiden, wollen sie alle zusammen noch einmal wegfahren. Und dann bieten sich die drei eine Ferienwohnung, und zwar auf der Insel Rügen. Und als sie dort ankommen, da läuft aber irgendwie alles aus dem Ruder. Also beim Abendbrot unterhalten sie sich so über dies und das. Und dann kommen sie bald auf das Thema schwulen Sex zu sprechen. Und die beiden Frauen sind interessiert, wie es denn eigentlich ist, mit einem Mann zu schlafen. Und Stefan antwortet da recht ungeniert auf ihre Fragen, wie er das eben so erlebt.
Dann merkte ich so kurze Stille und dann haben sie es nochmal hinterfragt, so was hast du nochmal gerade gesagt?
Also Stefan spricht nicht nur sehr ungezwungen über Sex, sondern er verwendet dabei auch einen sehr vulgären Ausdruck. Und anfangs denkt er, die beiden sind jetzt deswegen ein bisschen pikiert, aber das ist es gar nicht.
Und dann ging es gar nicht darum, dass ich das gesagt habe, sondern was ich gesagt habe. So, hey, du sagst dir, passiv ist die Frau und aktiv ist der Mann. Das sei doch irgendwie keine Logik, das gehört doch gar nicht zusammen.
Also im Kern sagt Stefan Folgendes. Beim schwulen Sex sei einer der Aktive, das sei der Mann, und einer der Passive, die Frau. Und mit dieser Art von Rollenzuschreibung können die Frauen erstmal gar nichts anfangen. Und als sie da also so über Sex und die Rollen von Männern und Frauen sprechen, da entdecken sie, dass ihre Vorstellung von einer Familie überhaupt nicht zusammenpassen. Also die beiden Frauen wünschen sich, dass das gemeinsame Kind mit geschlechtsneutralen Begriffen und frei von heteronormativen Geschlechtsrollen erzogen wird. Also frei von der Vorstellung, dass es überhaupt nur zwei Geschlechtsrollen gibt, Mann und Frau, und dass das auch die Norm ist. Und Stefan hat, auch wenn er schwul ist, im Kern schon ein sehr traditionelles Verständnis von Familie und auch davon, wie Männer und Frauen ebenso sind.
Und da habe ich gesagt, boah, das ist mir zu anstrengend, das packe ich nicht. Wir haben eh eine lange Reise vor uns und die ist nicht einfach. Und das Thema jetzt, das so möchte ich das nicht.
Und das war's.
Oh Gott.
Oh nein.
Ja. Wahnsinn.
Wahnsinn. Das ist das beste Staffelfinale überhaupt. Das ist was für ein Plot-Twist.
Es ist,
hab ich nicht kommen
auch,
sehen.
Ich bin auch total erschüttert und überlege gerade, es ist eben nicht nur wichtig festzustellen, ist mein Partner nicht Raucher wie ich oder zahlt mein Partner immer pünktlich die GEZ wie ich. Man muss eben in solchen Punkten sich auch, ja der Ärmste, aber meine Güte, das kann doch letztlich auch egal sein, der wollte doch nur ein Kind.
Ja.
Also das wäre ja, ja wäre das jetzt nicht beim Abendessen so aus dem Ruder gelaufen, dann hätte das alles noch geklappt. Ein falscher Satz und es ist jetzt irgendwie ein Riesendrama. Oder
aber toll, dass die sich unterhalten. Wie viele heterosexuelle Paare unterhalten sich, bevor sie ein Kind bekommen, wirklich darüber, hey, wie möchtest du, dass wir das Kind ansprechen? Welche Vorstellung hast du? Nö, dann wird man halt schwanger, dann kommt's und dann, also im besten Fall, und dann
ja.
Macht man es halt dann irgendwie und streitet sich hinterher. Ich finde es toll, dass sie das im vorher klären.
Ich meine, Lena hat ja recht, ja, wenn sie sagt, es ist sinnvoll, sich darüber vorher zu unterhalten,
ja,
als sich total hinterher zu zerfetzen. Aber die haben sich ja schon mal gut verstanden. Er hatte die Traumkonstellation aus zwei Frauen, die bereit waren, mit ihm ein Kind zu machen. Und das tut mir jetzt ja ein bisschen in der Seele weh, dass ihm das um die Ohren fliegt.
Stefan ist auch tief verunsichert nach dieser Erfahrung und er schiebt das Thema Kinder von sich weg. Jahrelang. Er stürzt sich in die Arbeit und nach ein paar Jahren stellt dann Stefan aber doch fest, der Wunsch ist immer noch da und er ist auch noch genauso stark. Und mit dem Abstand der Jahre will er es dann nochmal probieren und zwar wieder mit einem lesbischen Pärchen. Und mittlerweile gibt es jetzt auch Social Media und es gibt Plattformen für Singles mit Kinderwunsch, zum Beispiel matchpatchcoeltern.de oder auch die Plattform FamilyShip. Und dort heißt es, du hast einen Kinderwunsch, Fragezeichen, bist womöglich Single, lesbisch oder schwul, ob Co-Elternschaft, Regenbogenfamilie, Mehrelternschaft oder alleinerziehend. Gründe die Familie, die zu dir passt.
Und dachte ich, gut, das ist cool, das mache ich. Und habe dann dort mir ein Profil erstellt und habe dort auch mit ein bisschen Warten ein Paar kennengelernt. Und bei diesem Kennenlernen gleich gemerkt, boah, die sind super toll.
Und mit diesem Pärchen, das er da kennenlernt, läuft es richtig, richtig gut. Und dann gibt es einen Knackpunkt. Die beiden wünschen sich, dass Stefan nach der Geburt das Kind zur Adoption freigibt, damit die Partnerin es adoptieren kann. Und Stefan will das eigentlich nicht. Er möchte aktiver Vater sein. Und anfangs bleiben sie schon auch noch in Kontakt, aber sie finden einfach keine Lösung und die Planung scheitert. Und für Stefan hat es wieder nicht geklappt. Er steht ohne Partnerin fürs Kinderkriegen da.
Und da ist für mich komplett eine Welt zusammengebrochen. Also da war ich auch richtig heulend am Boden zerstört. Ich habe gleich meinen Freund angerufen mit den beiden Kindern und musste irgendwie, mit dem konnte ich zu dem Zeitpunkt darüber am besten reden. Und ja, der hat gesagt, du, das ist dann am Ende ehrlich und gut, konnte ich gar nicht verstehen, aber habe Monate gebraucht, um das so zu sehen und bin ihnen im Nachhinein dankbar, auch wenn es für mich ganz hart war, weil da war ich dann schon 37 oder was und da habe ich gedacht, boah, also wenn es mit denen nicht klappt, wie soll das überhaupt was werden?
Aber Stefan ist nicht allein. Er kann glücklicherweise mit seinen Freunden über seine Sorgen sprechen und so sitzt er dann eines Tages in seiner Küche und spricht mit einem von ihnen über seine Erfahrung.
Und von ihm kam dann der Tipp, als er meine Geschichte gehört hatte, meine Anläufe, so dachte ich mir, okay, ich kombiniere. Du hast jetzt ein paar Jahre lang versucht, mit Lesben, die Paare sind, Kinder zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Und du bist auf Family Ship. Und auf Family Ship sind doch auch Single, hetero Frauen. Versuch doch mal, deinen Text so zu schreiben, dass du auch dafür offen bist, weil ich hatte es ausgeschlossen.
Und von da an ändert sich alles. Also fast 10 Jahre lang hat Stefan gedacht, wenn Familie, dann nur mit einem lesbischen Pärchen. Kinder mit heterosexuellen Frauen, das kam für ihn überhaupt nicht in Frage, weil er irgendwie dachte, dass das mit anderen Homosexuellen einfach besser funktioniert. Bei seinen Freunden hatte das ja auch gut geklappt, aber bei ihm funktioniert es einfach nicht. Und nach diesem Gespräch in der Küche ändert er seinen Profiltext bei Family Ship und schließt dann in seine Suche eben auch heterosexuelle Frauen ein. Und 2-3 Wochen später erhält er die Zuschrift von Katja. Also zumindest ist so das erste Hin- und Herschreiben sehr nett und es ist auch ganz offen. Und die beiden verabreden sich zum Essen und kommen auch sofort ins Gespräch.
Katja ist geborene Berlinerin. Im allerweitesten Sinne auch kommt sie aus einem ähnlichen Background wie ich. Manche Sachen wie zum Beispiel, soll unser Kind in den Kindergarten gehen, mussten wir nicht besprechen, weil sie auch im Kindergarten war. Sie ist im Ost-Berlin groß geworden. Und ich gebe darauf jetzt nicht immer so viel. Und manch einer, vielleicht auch der das hört, denkt so, ach man, die Ossis unter sich oder so. Darum geht es gar nicht mehr. Ich glaube, es geht einfach auch um Regionalität oder um eine bestimmte Form von Sozialisation.
Also Katja ist ihm sofort sympathisch und die beiden verbindet auch viel. Und so treffen sich also Katja und Stefan auch schnell wieder. Und so beim 2., 3. Mal, da sitzt dann auch schon Katjas Mutter mit im Restaurant. Und das Ganze wird sehr schnell sehr familiär. Es passt einfach. Und nach 2 Monaten macht Stefan dann genau das Gleiche wie auch mit dem ersten Pärchen. Er fährt mit Katja für ein Wochenende zusammen weg. Und ja?
Frage, ist es wieder Rügen?
Es ist nicht Rügen, aber es ist die Ostsee.
Hätte ich auch nicht gemacht.
Und wie beim ersten Mal gibt es auch wieder Differenzen. Also es gibt Missverständnisse. Und die haben zum Teil auch mit Stefans Homosexualität und auch seinem Lebensstil zu tun. Und das ist auch ein Grund, warum er dachte, er müsste es ja mit einem homosexuellen Paar versuchen, das würde besser passen. Aber diesmal geht es anders aus.
Aber mit Katja konnte ich darüber reden und wir haben eine Ebene gefunden. Und trotz wahrscheinlich so wechselseitiger Enttäuschung oder Missverständnis haben wir auch noch auf der Rückfahrt den Weg gefunden, wieder miteinander zu reden. Und es war echt klar, hey, wir können auch sowas irgendwie aushalten.
Stefan stellt also fest auf seiner Reise, dass es viel wichtiger ist, eine ähnliche Herkunft zu haben oder die gleichen familiären Werte und Vorstellungen zu teilen, als die Homosexualität. Und er hatte ja immer gedacht, das wäre so wahnsinnig wichtig, weil eben diese Diskriminierungserfahrungen, die damit verbunden sind, natürlich auch von einem lesbischen Pärchen besser verstanden werden. Aber jetzt im familiären Kontext spielt es für Stefan doch eine eher untergeordnete Rolle. Und Katja und er wiederum, die können sich streiten, sie können sich auch vertragen, sie vertrauen sich. Und noch ein Punkt passt viel, viel besser als erwartet. Er dachte ja immer, zu dritt Eltern sein ist einfacher. Aber nein, das zu zweit machen hat auch einen großen Vorteil.
Und ich wusste auch dann sehr, sehr klar, zu zweit heißt auch, dass ich da viel, viel wichtiger bin und dass sie das auch genauso sieht, dass ich da relevant bin und sie auch wirklich Unterstützung regelmäßig und so oft es irgendwie geht erwartet.
Stefan kann also in dieser Konstellation ein echter, aktiver Vater sein. Und für ihn kristallisiert sich jetzt immer mehr heraus, Katja ist die Frau, mit der er eine Familie gründen will. Im Januar 2018 ist beiderseits klar, Katja und Stefan wollen zusammen Eltern werden. Und dann entscheiden sich die beiden für eine künstliche Befruchtung in einer Fruchtbarkeitsklinik. An einem Tag im März 2018 ist es soweit. Die beiden umarmen sich nochmal, bevor er die Probe abgibt und bevor sie dann befruchtet wird. Und es klappt. Und in der Schwangerschaft lernen sich dann Katja und Stefan auch weiter kennen. Ihr erstes Treffen liegt ja gerade mal wenige Monate zurück. Und natürlich muss immer noch wahnsinnig viel verhandelt und besprochen werden. Was braucht man noch für das Kind? Wie gestaltet man den Alltag? Wer übernimmt welche Aufgaben? Und wie wollen sie eigentlich leben?
Für mich war klar, zusammenziehen, das ist nicht meine Option. Ich bin ein schwuler Mann. Und ich bin ein schwuler Mann, der mit einem anderen Mann im Zweifel zusammenleben möchte. Und ich bin ein Vater und ich bin Partner von Katja. Und wir beide sind zusammen Eltern. Aber für mich wäre die Situation, da einzuziehen oder zusammenzuwohnen, das wäre mir zu viel und würde für mich so meine Grenze überschreiten, weil ich hätte auch dann so ein bisschen Bedenken, dass ich mich so total auflöse. Dann bin ich ein Mann, der mit einer Frau zusammenwohnt und mit ihr ein Kind hat. Und dann bin ich ein Stück weit nicht mehr ich.
Auch wenn Stefan sich wünscht, als Vater aktiv am Leben von seinem Sohn teilzunehmen, mit der Entscheidung, nicht zusammenzuziehen, ist dann auch klar, das Leben ihres gemeinsamen Kindes wird sich also erstmal sehr viel mehr bei Katja abspielen. Und Katja wird auch mehr in der Verantwortung stehen. Und dann geht es natürlich auch nochmal um das Thema Sorgerecht. Stefan soll zwar der eingetragene Vater sein, aber das Sorgerecht soll er vorerst nicht haben. Das war für ihn, trotz der Erfahrung mit dem letzten Pärchen, erst einmal so in Ordnung. Und die beiden machen dann aus, dass sie das Thema aber nochmal neu besprechen, wenn ihr Sohn auf der Welt ist. Und sie sprechen natürlich auch über die Geburt. Also Stefan ist ja nicht der Partner von Katja und entsprechend ist das eine sehr intime Situation. Kurzum, sie entscheiden sich, er soll nicht dabei sein.
Oh,
und im November 2018 ist es dann auch soweit. An einem Sonntagmorgen geht es los. Und als das Baby aber am nächsten Morgen immer noch nicht auf der Welt ist, da wird Stefan schon ein bisschen unruhig. Und er fährt dann doch ins Krankenhaus, obwohl verabredet war, er ist nicht dort. Und währenddessen entscheiden die Ärzte, dass das Kind per Kaiserschnitt geholt werden soll. Katja bekommt eine Narkose und ihr Sohn auf die Welt.
Ich war ich glaube, eine halbe Stunde, Stunde oder so da. Und dann hieß es so: Kommen Sie jetzt mal mit und setzen sich, gehen Sie mal da in den Raum. Und ich ging in den Raum und dann lag in dem Raum unser Sohn in so einer Schale. So war es, so bam. Und das hat mich total überfordert. Es gibt auch ein Foto von mir, ich glaube, ich war kreideweiß, hatte das Kind auf dem Arm und es war noch nass und schrie so oder machte so Geräusche und das war also völlig so, also so, die Zeit blieb stehen und es war, ja, es gab keine Zeit, ich war einfach nicht da.
Mit 40 ist Stefan Vater.
Na, finally, voila. Das war aber auch ein hartes Stück Arbeit.
Ich bin schon ganz fertig. So, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Vorneweg, ich finde es gut, dass er nochmal ins Krankenhaus gefahren ist. Ehrlich jetzt, weil, Entschuldigung, die kann ja nicht die ganze Arbeit machen. Also ja, klar, kann er sich aussuchen, wie er leben möchte und so, aber so ein bisschen Unterstützung.
Naja,
am Ende wäre bestimmt auf.
Offenbar sollte er ja nicht dabei sein, aber da hinzugehen und dann wirklich diesen ersten Moment mitzukriegen, wo das Kind noch nicht mal vom Geburtsschleim gereinigt ist, ich glaube, das ist schon was Besonderes. Besonders Schönes. So. Also, ja, wow.
Ich finde es schön, dass man sich also beim Zuhören auch selber fragt, was man für eigene Werte hat. Also, wie würde ich das haben wollen? Ihr beiden seid jetzt Mütter, ich nicht. Ich bin ja, wie gesagt, gerade erst Stiefmutter geworden. So.
Stufe 1.
Einer neunjährigen Tochter, das ging also sehr schnell. Und sich sowas zu fragen, ist, glaube ich, echt wichtig. Ich glaube, das inspiriert auch viele Leute, sich irgendwie mal Gedanken drüber zu machen. Egal, welche Sexualität man hat.
Ja, ja, also ich habe mir das bei meinen größeren Kindern, habe ich mir solche Fragen überhaupt nicht gestellt, aber da war ich ja auch jung und dumm. Heute, ich habe so eine kleine Tochter, die ist jetzt 3,5 Jahre alt, da ist das schon, ne? Also da gibt es schon andere Fragen. Zum Beispiel, muss das immer irgendwie rosa sein? Sollen wir der nicht mal mehr Autos geben, damit sie sich so halbwegs neutral entwickeln kann und nicht direkt in so die Tussi-Richtung schlittert? Und so eine Sachen, über die muss man sich heutzutage vielleicht auch noch mehr als früher Gedanken machen. Wie geht's denn jetzt heute bei Stefan und Katja? Fühlen die sich wohl? Bitte sag nicht, dass sie Schwierigkeiten haben. Und falls sie Schwierigkeiten haben, sag's einfach nicht.
Nein.
Biete uns ein alternatives Ende an.
Ich kann euch beruhigen. Also Stefan ist sehr glücklich, nach wie vor. Aber er hat auch einen Wunsch, denn der Sohn ist mittlerweile 2 Jahre alt und er hat ja noch nicht das Sorgerecht. Er möchte es jetzt aber wirklich gerne haben. Und er sagt, er hätte es sich auch verdient, weil er bewiesen hat, dass er ein guter Vater ist. Also er hat sich gekümmert, hat viel zurückgesteckt, ist immer da gewesen, wenn er gebraucht worden ist, hat mehr Unterhalt gezahlt als nötig und jetzt glaubt er, jetzt ist die Zeit reif für das Sorgerecht. Und er glaubt aber auch, dass diese Beziehung, die sie gerade führen, tatsächlich einen Vorteil gegenüber den in Anführungszeichen Standardeltern hat. Er glaubt nämlich, dass die Familienform, die die beiden jetzt gewählt haben, die Co-Elternschaft, Eltern ohne Liebespaar zu sein, nämlich ganz besonders stabil ist.
Katja ist die Frau, der Mensch, die Mutter, die einfach für mich ein Anker in meinem Leben ist. Wir sind uns nah, also für mich, mich verbindet viel mit ihr. Wenn wir schon unsere Herzen verbunden haben, um ein Kind zu haben, dann werde ich mich nicht von ihr trennen, weil sie ist, die sie ist. Weil wir sind ja ein Dreieck, wir sind immer ein Dreieck. Das wird sich nicht ändern. Ja, sie ist absolut Familie.
Für mich sind die kein Dreieck, sondern ein Herz, meine Meinung.
Voll schön. So wünscht man sich das.
Ja, und man wünscht sich das auch als Liebespaar, dass jemand sowas sagt.
Genau. Ja, ach schön. Also das war jetzt tatsächlich eine Geschichte, die einen zwingt, genau wie du schon gesagt hast, Lena, so während die läuft, drüber nachzudenken, wie stehe ich eigentlich selber dazu. Die besten Geschichten, wenn ihr mich fragt. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, in meinem Umfeld, da spielen sich auch solche ja epischen Dramen oder auch ganz kleine Dramen oder kleine heitere Geschichten ab und die seien hier unter Umständen erzählenswert, dann eine Mail gerne an uns, +1@deutschlandradio.de. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von Theresa Sickert. Es war sehr schön, dass du hier warst. Bitte komm bald wieder.
Ja, gerne. Ganz, ganz bald.
Ciao. Lena Liebkind und Caro Corneli, 2 Künstlernamen.
Als wären wir so 2 Charaktere bei Bibi Blocksberg.
Ja, das stimmt. So, deine Arbeit, meine Liebe, ist ja nicht nur auf Bühnen Stand-up machen.
Ja.
Den ich übrigens umfassend empfehlen möchte. Googeln Sie mal Frau Liebkind. Ich gebe Ihnen hierfür eine Ablachgarantie. Das heißt, ich bin dann halt auch haftbar zu machen, falls Sie nicht gelacht haben sollten. Geld zurück, pipapo, das ganze Programm. Also auf der Bühne lustig sein ist dein Beruf, aber auch Formate für Frauen entwickeln. An dieser Stelle ist dein großes Vorbild, kann man schon so sagen, Reese Witherspoon. Erklär uns mal, warum.
Ja, Reese Witherspoon ist mein Riesenvorbild. Ich bin in erster Linie Autorin. Klar, das, was ich auf der Bühne mache, ist Teil davon, weil ich natürlich alle meine Texte selber schreibe. Ich helfe aber auch anderen Comedians dabei, Sachen zu entwickeln, weil es schon was anderes ist, wenn man als Frau auf die Bühne geht und man von männlichen Kollegen Gags geschrieben bekommt. Ich kenne das auch von früher, da kommen Sachen bei raus, die sind einfach nicht gut. Nein, nein. Und da möchte ich einfach aus Erfahrung auch den Service anbieten. Und ich entwickle für TV und Rundfunk und Internet Formate, die einfach Herz haben und die auf echten Stories basieren und die einfach Frauen sowohl als auch zeigen. Und da ist Reese Witherspoon wirklich mein Riesenvorbild. Man würde denken, okay, die ist nur Schauspielerin und spielt immer so Little Miss Sunshine. So ist es aber gar nicht. Die ist ein Mogul, ja. Sie ist eine Unternehmerin. Sie hat eine eigene Produktionsfirma gegründet, die Bücher von Frauen aufkauft und Geschichten und auch Protagonistinnen fördert, Formate bedient, wie zum Beispiel Big Little Lies. Unfassbar gute Serie mit Nicole Kidman und ihr dabei, wo sie auch mal so mit ihrem Klischee dann bricht. Und diese Formate erlauben Frauen eben nicht nur klischeebehaftete Rollen zu haben, sondern wirklich
vielschichtig
ja,
zu sein.
Ja, vielschichtig. Und das ist so das, was ich mir auf die Fahne schreiben will.
Ja.
Ich möchte das auch. Ich möchte anderen Frauen die Hand reichen und sagen, lasst uns zusammen überlegen, was ist euch wichtig, was möchtet ihr transportieren in die Welt als Botschaft und wie können wir das unterhaltsam verpacken in Formate.
Und es gibt ja die Frage, die man auf Spielfilme, auf fiktiven Stoff anwenden kann man die Rolle der Frau austauschen gegen eine Stehlampe? Und wenn die Frage mit Ja beantwortet ja. werden kann, dann war es wohl keine vielschichtige Frauenrolle.
Da gibt es ja den Bechdel-Test. Das kommt eigentlich, glaube ich, aus dem Theater, wird aber oft irgendwie bei Filmen angewendet. Gibt es zwei Frauen, die, also in einer Szene, gibt es in diesem ganzen Film, in diesem ganzen Format, zwei Frauen, die sich miteinander unterhalten als etwas anderes als über einen Mann? Und wenn man sich Filme aus den 90ern anguckt, ist das ganz oft nicht so.
Gibt's gar nicht.
Etwas ganz Selbstverständliches. Und es wurde jetzt auch ein bisschen ausgeweitet. Da geht es auch um so frauentypische Themen wie Make-up aussehen und also frauentypische in Anführungsstrichen habe ich gerade gemacht. Das hört man natürlich nicht, habe ich gerade gemerkt. Also alter Radioprofi.
Große
also natürlich sind es keine Frauenthemen, aber das wird dann auch ausgeweitet. Und irgendwie, ich muss dazu sagen, Matthias Schweighöfer zum Beispiel, von dem ich früher großer Fan war, also seine Filme erfüllen das nicht.
Nee.
Nein.
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Matthias Schweighöfers Filme und auch die Filme von Til Schweiger, die kann man ja in gewisser Weise irgendwie in einen Topf werfen.
Mehr,
das ist schon hart frauenfeindlich.
Til Schweiger hat schon mehr Herz. Also wenn eine Frau einfach nur hübsches Beiwerk ist oder reinkommt, damit Witze auf ihre Kosten gemacht wird, das ist einfach langweilig. Ich will auch gar nicht aufschreien und sagen, die blöden Männer. Ich will einfach nur sagen, ladet mich ein in eure Produktion und dann helfe ich euch mit diesem furchtbaren Feminismus-Ding und dann macht es auch noch Spaß.
Apropos Spaß. Auf der Bühne Gags machen. Du machst das erfolgreich. Wie gesagt, Ablachgarantie. ich hatte jetzt mal, weil ich wusste, du kommst, einen kleinen Witz für ein Stand-up geschrieben. Ob du mir mal, aber du musst mir dann ehrlich sagen, ob der scheiße, also ob der schlecht ist. Ja. Also. Ich saß letzte Nacht im Traum im Zug mit Prinz William und wir haben mal in Ruhe über alles geredet. War auch ein gutes Gespräch. Eigentlich nicht so ein klassisches Interview, mehr ein Gespräch auf Augenhöhe. Ich habe das meinem Mann erzählt, er hat kurz überlegt und meinte dann Regionalzug oder ICE.
Oh, sehr gut.
War ich zu schnell?
Du warst zu schnell. Ich würde auch das ganze Ding auseinandernehmen, weil aus diesem, was du als Gag beschreibst, würde ich ein Bit machen. Es ist ein Thema. Dein Thema ist, du sprichst mit Prinz William im Traum im Zug.
Über alles.
Und dein Mann macht dann die Pointe. Das ist ihm egal, er will nur wissen, in welchem Zug.
Ja.
Und das Ganze würde ich jetzt mit dir gemeinsam so bearbeiten, dass wir das auseinandernehmen und du die Leute wirklich mitnimmst und sagst, ey, ich hatte gestern so einen verrückten Traum. Also wirklich die Leute mit auf der Bühne mit in deinen Kopf nimmst.
Wir bauen das ganz lang. Ja, aber dafür ist die Pointe nicht gut genug.
Doch.
Oder?
Ja, dann würden wir uns auf dem Weg ja schon Pointen ausdenken, damit die Leute dabei bleiben.
Ja.
Ne? Und vielleicht könnten wir deinen Mann ja auch so darstellen, dass er irgendwie dann später, jetzt weiß ich auch, warum er im Keller immer mit den
dass er Züge mag.
Ja, irgendwie sowas. Also man baut aus dieser Idee dann nochmal wirklich so eine Welt drumherum und wie so eine Wolke. Und dann befüllt man das mit allen Sachen, die dazugehören. Im Amerikanischen gibt es immer den guten, die gute Leitlinie. When this is true, what else is true? Also wenn mir dazu was einfällt, was fällt mir noch dazu ein? Und dann packt man das alles rein und irgendwann ist das ein Stand-up-Bit.
Oh.
Biete ich dir an, lass uns das mal machen.
Dann gehst du auf die Bühne. Ich habe so großen Bock, auf die Bühne zu gehen auch keine Angst vorm Versagen zu haben. Also,
Man
muss versagen. Wenn die da nicht lachen, lachen die eben nicht.
Es ist so ein geiles Gefühl, wenn man denkt, man hat sowas Lustiges geschrieben und dann geht man auf die Bühne und dann ist diese Stille. Diese Stille, die einen so ins Mark kriecht und so die allerschlimmste Komplexe rausholt. Dann verlässt man kurz seinen Körper, steht neben sich und denkt sich so, ja, aber scheiße, wa? So. Und dann überlebt man das und weiß, okay, mir kann nichts Schlimmes passieren. Ja. Wenn ich das überlebt habe und ich finde mich immer noch irgendwie cool, dann kann mir nichts auf der Welt passieren.
Dann probiere ich es einfach nochmal und beim nächsten Mal lachen die.
Das ist eine Quelle von Selbstvertrauen.
Du bist deine Quelle von Selbstvertrauen.
Radikalisiert von Lena Liebkind.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist heute.
Ich freue mich auch, danke.
Das bringt mich schon zu der ernüchternden Erkenntnis, dass diese Sendung sich selber selbstständig ihrem eigenen Ende entgegendreht. Das ist irgendwie traurig, weil wir hatten eine schöne Zeit. Das war doch eine schöne Zeit mit uns, Lena.
Es war wunderschön, so tolle Geschichten. Ich gehe ganz beseelt hier raus und inspiriert. Vielen Dank.
Wenn sie sagt inspiriert, meint sie nicht, dass sie schwitzt oder so, sondern dass du wirklich inspiriert bist.
Nee, inspiriert, nicht transpiriert.
Ja, habe ich jetzt. Genau. Wollte ich nur nochmal für alle.
Ich wollte es nochmal erklären, dann wird
es. Ich glaube, ich hatte versucht, mit einem Gag rauszugehen. Aber hey, irgendwann findet jeder seinen Meister. Das bist für mich heute du. Bis zum nächsten Mal. Komm mal wieder. Und Ihnen sage ich, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es Plus 1 heißt, oder genießen Sie unseren Podcast. Er kommt immer freitags und Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Woche begrüßt Sie hier meine liebe Kollegin Gesa Ufer und ich verabschiede mich jetzt mit einem freundlichen Tschüssi. Deine Caro muss Schluss machen, wird zu teuer. Deine Mutter.
Entschuldigung.
Passt.
Das habe ich nicht gekocht.
Ja?
Das freut mich, Alina, dass du Spaß hast.
Das war so, so random aus dem Nichts. Entschuldigung.
Ich bin sehr leicht zu amüsieren. Ich druck mich ja auch immer, wenn das Thema kommt.
Ja, ist unangenehm. Und deswegen,
es ist, müsste genau, überhaupt nicht unangenehm
sein. Deswegen bin ich
sein.
Hier und zum Versöhnen. So, frag mich was hier, drüber. Ja. Praktische Tipps für den Feminismus. Ich hab auch überlegt, mich selbstständig zu machen und dann so in große Firmen zu gehen, wo noch Menschen Probleme damit haben. Mit Grabschi, der sexistische Oktopus. So als Handpuppe. Und
ja,
dann so.
Das ist ja so wie der Sexual Harassment Panda von
ja,
South Park.
So was. Genau da habe ich es her.
Ich in der Sexual Harassment.
Genau daher. Ja,
Grabschi, der sexy Oktopus.
Der sexy, nein, der sexistische.
Wieder nur die Hälfte hängen geblieben.
Ja.
Oh, da kommt jetzt die fabelhafte Theresa. Das ist Theresa da, wie siehst du, wenn du dort noch da kommst? Ich glaube, die hört uns jetzt noch nicht. Geil. Dann haben wir es geschafft.
Dankeschön, ja, das war toll.